willkommen beim Wildcast, dem Coaching-Podcast für alle, die mehr wollen als nur Erkenntnis, nämlich richtig, wirklich echte Veränderung. Wenn dich Persönlichkeitsentwicklung, NLP und systemisches Coaching interessieren, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich bin deine Gastgeberin Susanne Lapp, die Gründerin von Wildwechsel, dem NLP-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Gemeinsam mit meinem Team biete ich systemische NLP- und Coaching-Ausbildungen, Familienaufstellungen und Coaching. Und mit über 500 Coaching-Stunden im Jahr gehöre ich zu den meistgebuchten Coaches des Landes. Und das seit Jahren. So ihr Lieben, jetzt sind wir tatsächlich schon bei der Folge 5 des Relaunchs oder für alle, die den Wildcast schon länger hören, bei der Folge 44 insgesamt. Ich freue mich sehr über euer positives Feedback, das mich auf so vielen Kanälen erreicht. Das, was ich mir wirklich erhofft habe mit dem Wildcast, scheint eingetreten zu sein, nämlich, dass viele von euch ihn als persönliche Inspiration für Themen, die euch ganz privat, persönlich berühren, nehmen und auch, dass diejenigen unter euch, die selber coachen, da noch einiges für die eigene Coaching-Praxis daraus mitnehmen. Und heute nehme ich euch wieder mit in meine Coaching-Praxis, denn dort saß eines Tages Paula vor mir und sagte einen ganz zentralen Satz, nämlich: Ich wollte es immer allen recht machen und habe mich dabei selbst verloren. Und wie so viele, die sich selbst aus dem Blick verlieren, war auch sie, ohne es zu wissen, parentifiziert. Was bedeutet dieser Begriff? Das heißt, sie hatte viel zu früh viel zu viel Verantwortung übernehmen müssen für den Haushalt, für die Eltern. Dazu erzähle ich gleich noch mehr. Auf alle Fälle Verantwortung, die nicht auf die Kinderschultern gehört. Sie musste eben bereits mit 8 Jahren den gesamten Haushalt schmeißen, sich um den kleinen Bruder kümmern. Und diese frühe Prägung hatte sich tief in ihr festgesetzt und führte dazu, dass sie sich auch heute noch für alles verantwortlich fühlte und die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen stellte. Bis dann schließlich ihr System streikte. Und in dieser Folge begleite ich Paula dabei zu verstehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Das war nämlich für sie eins der großen Rätsel, die dazu führten, dass sie wirklich an sich selber zweifelte. Und am Ende dieser Wildcast-Folge lade ich dich dann auch, wenn du möchtest, zu einer Selbstreflexion ein. Woran erkennst du eigentlich, ob vielleicht auch du parentifiziert bist? Und wenn du beim Hören das Gefühl hast, das könnte auch jemand anderem gut tun, dann leite diese Wildcast-Folge sehr, sehr gerne weiter. Und wenn du den Wildcast magst und noch keine Bewertung abgegeben hast, ich freue mich natürlich sehr über deine 5 Sterne. Das hilft auch anderen, den Wildcast leichter zu finden. Und jetzt lass uns direkt einsteigen in die Geschichte von Paula und vielleicht auch ein Stück weit in deine eigene. Vor mir saß also Paula, 44 Jahre alt, HR-Beauftragte in einem mittelständischen Unternehmen, erfahren im Job, engagiert und wirklich völlig am Ende. Weil kaum hatte sie Platz genommen, liefen ihr die Tränen über das Gesicht und sie sagte: Ich kann nicht mehr. Ich versuche es wirklich allen recht zu machen, doch irgendwie habe ich den Eindruck, ich mache einfach alles falsch. Was war da los? Paula arbeitete in einem Unternehmen, das mitten in einer Umstrukturierung steckte. Personalabbau, neue Prozesse, Unsicherheit auf allen Ebenen. Und ihr Anspruch an sich selbst war klar: Die Veränderungen sollten wertschätzend ablaufen. Sie wollte, dass die Maßnahmen gut erklärt werden, dass Ängste aufgefangen und Entscheidungen gerecht getroffen und transparent kommuniziert werden. Kurz, sie wollte, dass sich alle gesehen, gehört und mitgenommen fühlen und sie selbst fühlte sich für alles verantwortlich. Ein hehrer Anspruch, natürlich aller Ehren wert, doch genau da begann das Drama. Denn transparent konnte sie eben längst nicht alles machen. Vieles durfte sie nicht kommunizieren, weil es klare Vorgaben vom Vorstand gab, juristische Gründe, die dagegen sprachen. Gerechtigkeit war in dieser Situation ohnehin relativ. Was eben für den einen nachvollziehbar war, empfand der andere als grob unfair. Und viele Mitarbeitende fühlten sich übergangen, in ihrer Leistung nicht gewürdigt, reagierten mit Frust und Wut. Und diese Wut bekam Paula eben oft ab. Ihre Bürotür stand immer offen und wurde Tag für Tag von enttäuschten, empörten oder verzweifelten Kolleginnen durchschritten. Und sie wollte sich wirklich für jeden Zeit nehmen. So blieb ihre eigene Arbeit eben oft liegen, wurde dann in den Abendstunden erledigt. Die Mitarbeitenden waren immer noch nicht zufrieden, also hängte sich Paula noch mehr rein, noch mehr Einzelgespräche, noch mehr Abstimmungen, noch mehr Überstunden. Dadurch konnte sie auch die Erwartungen ihrer Vorgesetzten nicht erfüllen. Denen ging das alles viel zu langsam. Die wollten Ergebnisse, keine Befindlichkeiten. Und so geriet Paula zwischen die Fronten. Von allen Seiten kam Druck und sie versuchte weiter, es allen recht zu machen. Privat sah das ganz ähnlich aus. Ihre Söhne und ihr Mann beklagten sich, dass sie zu wenig Zeit für sie hätten. Ihr Abo fürs Yoga-Studio lag schon lange brach. An Verabredungen mit Freundinnen war seit geraumer Zeit nicht mehr zu denken. Und sie klagte über schlaflose Nächte, innere Unruhe, das Gefühl, nicht mehr abschalten zu können. Und dann eben diese Aussage, die irgendwie alles auf den Punkt brachte: Irgendwie habe ich mich selbst verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, was ich eigentlich will. So kann es jetzt auch nicht mehr weitergehen. Und vielleicht kennst du genau dieses Gefühl auch. Das tiefe Bedürfnis, alles gut machen zu wollen, für alle da zu sein, alles richtig zu machen und gleichzeitig das leise, immer lauter werdende Gefühl, dich selbst dabei aus dem Blick zu verlieren. Wie in jedem guten Coaching klärten Paula und ich zunächst das Ziel unserer Zusammenarbeit. Was genau sollte sich für sie verändern? Was wollte sie erreichen? Im Laufe unseres Gesprächs wurde klar, worum es ging, und Paula formulierte, zögerlich, aber bestimmt, dass sie nicht mehr verantwortlich sein wollte für die Zufriedenheit anderer. Denn ob ein Mitarbeiter nun zufrieden ist oder nicht, darauf hat sie letztlich gar keinen Einfluss. Vielleicht ist da jemand unzufrieden, weil seine Ehe kriselt, weil er unglücklich ist, dass er nicht im richtigen Moment Urlaub hat. Und dafür diente Paula denn eben oft als Projektionsfläche. Und sie erkannte, ihre Aufgabe war es eben nicht, alle aufzufangen. Außerdem wollte sie nicht mehr ständig die Vermittlerin zwischen Vorstand und Belegschaft sein. Die alle Spannungen schluckt, alles harmonisiert, alles glättet. Sie entschied sich, Wege zu schaffen, die den direkten Austausch zwischen Vorstand und Belegschaft stärken. Gleichzeitig nahm sie sich vor, sich selbst wieder mehr Raum zu geben, regelmäßig zum Yoga zu gehen und an den Wochenenden etwas mit ihrer Familie zu unternehmen. Als ihre Ziele auf der Flipchart standen, schaute sie mich plötzlich traurig an. Sie sagte: Ja, das ist alles richtig, aber wenn ich das so lese, das macht mir Angst. Ich werde richtig unruhig. Und das ist eben ein typischer Moment bei Menschen, die in die Selbstaufgabe gerutscht sind. Ziele, die nach außen völlig vernünftig wirken, lösen innerlich Stress aus. Wieso? Weil sie gegen alte, tiefe Muster verstoßen. Man kann auch sagen, sie verstoßen gegen machtvolle Glaubenssätze. Wie hängen Glaubenssätze mit Selbstaufgabe zusammen? Wenn wir von Selbstaufgabe sprechen, meinen wir eben nicht einfach nur, ich arbeite zu viel, sondern vielmehr bedeutet Selbstaufgabe, dass man seine eigenen Bedürfnisse immer wieder, bewusst oder unbewusst, hinter die Bedürfnisse anderer stellt. Und der einfachste Weg, das zu tun, ist es, die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrzunehmen. Und so geht dann eben im Laufe der Zeit, meistens schon im Laufe der Kindheit, der Zugang zu den eigenen Impulsen, Wünschen, Hobbys verloren. Doch wenn man den Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen verliert, dann fehlt die innere Landkarte. Dann weiß man eben nicht mehr, was man will. Bei so ganz banalen Sachen fängt es an. Will man jetzt Fernsehen schauen oder spazieren gehen? Will man Zeit mit sich alleine oder mit Freunden verbringen? Chinesisch oder italienisch essen gehen? Kann man irgendwann nicht mehr sagen. Man funktioniert, aber man spürt sich nicht mehr. Und den Zugang zu den eigenen Bedürfnissen verhindern eben die einschränkenden Glaubenssätze. Ein Glaubenssatz ist eine tiefe Überzeugung über sich selbst, über andere oder über das Leben. Und wenn es um Selbstaufgabe geht, höre ich im Coaching von meinen Klienten und Klientinnen immer wieder Glaubenssätze wie: Ich darf nicht egoistisch sein, was ich will, interessiert sowieso niemanden. Anerkennung bekomme ich nur, wenn ich mich um andere kümmere. Andere sind schwächer, bedürftiger oder wichtiger als ich. Ich habe es nicht verdient, dass sich jemand um mich kümmert. Und wie gesagt, viele meiner Klienten und Klientinnen haben solche Glaubenssätze bereits in der Kindheit verinnerlicht. Vielleicht findest du dich ja in dem einen oder anderen Glaubenssatz wieder. Und wenn es dir dann so geht wie vielen anderen, weißt du auf der Verstandesebene längst, diese Glaubenssätze sind völliger Unsinn. Aber emotional fühlen sie sich einfach erschreckend wahr an. Denn Glaubenssätze sind nicht einfach nur Gedanken, könnte man ja meinen, weil ein Glaubenssatz ist ein Satz und das hat was mit Denken zu tun. Vielmehr erfüllten sie in der Vergangenheit eine ganz andere wichtige Funktion. Sie schützten nämlich vor Schmerz. Und deswegen sind die so mächtig. Oft entstehen Glaubenssätze genau dann, wenn ein Kind versucht, mit überfordernden Gefühlen umzugehen. Stell dir zum Beispiel ein Mädchen vor, das erlebt, wie der kleine Bruder immer wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das tut weh. Und sie beginnt unbewusst nach einer Strategie zu suchen, mit diesem Schmerz umzugehen. Und jedes Mal, wenn sie sich um den kleinen Bruder kümmert, wird sie gelobt. So entsteht in ihr der Glaubenssatz: Ich muss mich mehr um andere kümmern als um mich selbst. Dieser Satz half ihr damals in ihrer Kindheit, Anerkennung zu bekommen und sich weniger alleine zu fühlen. Aber heute verhindert genau dieser Satz, dass sie gut für sich sorgt. Und sobald sie versucht, etwas für sich zu tun, entsteht so ein diffuses Gefühl von Unwohlsein, Schuldgefühle, Angst, ein innerer Widerstand, der sich kaum greifen lässt, als würde ein Teil in ihr warnen: Du darfst das nicht, sonst wirst du wieder abgelehnt. Und deshalb ist es so wichtig, solche Glaubenssätze nicht nur mit dem Verstand zu erkennen, sondern sie auch auf der Gefühlsebene zu entmachten. Also zurück zu Paula und ihren Glaubenssätzen. Wie gesagt, als all ihre Coaching-Ziele auf dem Flipchart standen, merkte sie, dass sie ihr Angst machen. Also für mich ein wichtiger Hinweis darauf, dass einschränkende Glaubenssätze in Paula aktiv waren. Und wenig überraschend fuhr sie dann fort: Ich glaube immer, ich bin für alles verantwortlich. Wenn ich mich nicht um alles und alle kümmere, gibt es ein großes Donnerwetter. Bei diesem Wort Donnerwetter veränderte sich ihr Tonfall. Ihre Stimme wurde heller, weicher, beinahe kindlich. Für mich ein ganz klares Zeichen: Da war gerade ein jüngerer Persönlichkeitsanteil in Paula aktiv geworden. Also frag dich vorsichtig: Kann es sein, dass du diese Überzeugung, diesen Glaubenssatz in irgendeiner Form schon von früher kennst? Sie dachte einen Moment nach, schaute mich dann mit großen, erstaunten Augen an und sagte: Ja, das ist tatsächlich so. Und ich bat sie, ein bisschen mehr zu erzählen. Du weißt ja, meine Eltern sind Russlanddeutsche. Wir sind aus Sibirien gekommen, da war ich 7. Beide Eltern waren Ärzte, noch in der Facharztausbildung, und sie mussten sehr viel arbeiten, um sich und um uns eine Existenz aufzubauen. Sie waren oft nicht da. Von mir wurde von Anfang an erwartet, dass ich das Frühstück und den Abwasch mache, dass ich mein Zimmer aufräume und alleine nach der Schule nach Hause gehe. Mit meinem 8. Geburtstag kam dann auch noch das Bad und Küche putzen sowie das Aufpassen auf meinen kleinen Bruder hinzu. Und wenn ich eine Aufgabe nicht zur völligen Zufriedenheit meiner Mutter erledigte, hat sie tagelang nicht mit mir gesprochen. Wow, ganz schön viel für eine 7-Jährige, sagte ich. Daraufhin kam von ihr sofort, fast trotzig, kein Problem, das habe ich locker geschafft, hat mir nicht geschadet, hat mich eher stärker gemacht. Solche Schilderungen, vor allem in Kombination mit Symptomen wie chronischer Überlastung, innerem Stress und dem Gefühl, nie genug zu sein, sind deutliche Hinweise auf Parentifizierung. Ich erklärte Paula, dass mir genau diese Dynamik, die Parentifizierung, durch den Kopf gegangen war, als ich ihr zuhörte. Eine Parentifizierung ist eine der häufigsten systemischen Verstrickungen und gerade Menschen, die dazu neigen, sich selbst zu überfordern, sind davon betroffen. Also, was genau meinen wir mit dem Begriff Parentifizierung? Der Begriff enthält das englische Wort parent, also Elternteil. Parentifizierung beschreibt damit das Phänomen, dass Kinder anfangen, sich um ihre Eltern zu kümmern, so wie es eigentlich die Eltern um ihre Kinder tun sollte. Die Kinder werden damit zu kleinen Elternteilen in ihrer eigenen Familie. Wir sprechen auch von einer Rollenumkehr. Die Kinder benehmen sich wie die Erwachsenen und die Erwachsenen lassen sich bemuttern. Manchmal, so wie bei Paula, übernehmen sie ganz konkrete Aufgaben. Haushalt führen, auf jüngere Geschwister aufpassen, sich um das Funktionieren des Alltags kümmern. Und ich denke, wir sind uns einig, für ein 7-jähriges Kind ist das keine altersgerechte Verantwortung. In anderen Fällen geht es weniger um tatsächliches Tun, sondern mehr um emotionale Rollen. Mutti bespricht ihre Beziehungsprobleme mit der Tochter, Papa klagt seinem Sohn den Frust, den er im Job erlebt. Das Kind wird also zur Vertrauten der Mutter, zur Seelentrösterin, zum Eheberater oder zur Krankenschwester. Was beide Formen der Parentifizierung gemeinsam haben, das Kind bekommt eine Aufgabe, die es überfordert. Entweder sichtbar oder still, mehr innerlich. Es trägt Verantwortung, die seiner Entwicklung nicht entspricht. Und das Kind hat den Eindruck, wenn etwas schief geht, bin ich schuld. Es gibt sich im Zweifel also selbst die Schuld für das Versagen der eigentlich Verantwortlichen, nämlich der Eltern. 4 zentrale Dynamiken entstehen dadurch innerpsychisch in den Betroffenen und wirken dort eben bis ins Erwachsenenleben weiter. Deswegen macht es Sinn, auch wenn wir eben alle Erwachsenen schon lange, lange nicht mehr zu Hause wohnen, sich mit diesen Dynamiken zu beschäftigen. Die erste Dynamik ist eben chronische Überforderung. Das Kind lebt in ständiger Überforderung, deswegen in permanenter Anspannung und der Erwachsene macht es dann eben weiter. Zweitens beständige Angst, weil Fehler eben meist dazu führen, dass dem Kind Vorwürfe gemacht werden, dass es mit Schweigen und Liebesentzug bestraft wird. Oder eben, wie Paula es sagte, mit einem Donnerwetter. Drittens ist eine tiefe Hoffnung auf Anerkennung. Kinder übernehmen solche Rollen eben nicht aus der Fülle des Lebens heraus, sondern sie spüren die Not der Eltern und hoffen, dass es irgendwann besser wird, wenn sie sich tatkräftig kümmern. Dass Mutti dann nicht mehr so traurig ist, die Eltern sich nicht mehr so viel streiten und so endlich Frieden einkehrt, dass sie gesehen und geliebt werden, so wie sie sind. Eine Hoffnung, die immer enttäuscht wird. Und die 4. Dynamik ist eine Dynamik, die manchmal ein bisschen unangenehm ist, sich der zu stellen, wenn man davon betroffen ist. Ein Begriff, der von Bert Hellinger geprägt wurde, nämlich Anmaßung. Anmaßung, finde ich, ist ein schwieriger Begriff, aber ich kenne auch einfach keinen, der besser passt. Gemeint ist damit, aus der Ohnmacht heraus entsteht eine unbewusste Überhöhung, eine Selbstüberhöhung. So nach dem Motto, Mama und Papa kriegen ihr Leben nicht geregelt, aber ich wuppe den Haushalt, passe noch auf den kleinen Bruder auf. Irgendwie muss ich schon eine ziemlich coole Socke sein. Das klingt nach Selbstbewusstsein, ist aber in Wahrheit eine Schutzstrategie gegen tiefe Verletzung und großen Schmerz. Also das sind die vier Merkmale, die sich bei einer Parentifizierung zeigen. Wenn man also als parentifiziertes Kind aufgewachsen ist, geht man mit diesen Prägungen in die Welt, auch in den Job. Und was passiert dann? Erstens, man nimmt unbewusst an, dass die Menschen, die in der Hierarchie über einem stehen, also Chefs, Leitungspersonen, Vorgesetzte etc., überfordert, unfähig oder unwillig sind. So wie man es eben als Kind mit den eigenen Bezugspersonen erlebt hat. Zweitens, man hat Schwierigkeiten, die Grenzen der eigenen Verantwortung zu erkennen, weil man ja früher ständig über die eigenen Grenzen gehen musste, um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu erhalten. Daraus resultieren dann später im Job die Schwierigkeiten, die eigenen Grenzen zu erkennen. Oft hängt man sich in die Zuständigkeitsbereiche der Kollegen hinein und kann gleichzeitig die eigenen Zuständigkeiten nicht verteidigen. Und drittens, Menschen, die früh parentifiziert wurden, sind oft leistungsbereit, zuverlässig, diszipliniert. Sie übernehmen Verantwortung, ohne lange zu fragen, können strukturieren, organisieren, mitdenken. Sie gelten als engagiert, belastbar, loyal und übernehmen so mit großer Selbstverständlichkeit immer mehr Aufgaben. Eigenschaften, mit denen man im Beruf oft gut ankommt. Also kein Wunder, dass Menschen mit früher Parentifizierung zunächst steil durchstarten. So auch bei Paula. Und so sagte sie dann auch, wow, nachdem ich ihr die Merkmale der Parentifizierung erläutert hatte, das klingt ja tatsächlich ziemlich nach mir. Meine Eltern hatten schlicht keinen Blick für meine Bedürfnisse. Nähe, emotionale Sicherheit, komplette Fehlanzeige. Aufmerksamkeit gab es, wenn überhaupt, dann nur gegen Leistung. Ich nicke. Und Paula erkennt, und wie durch eine unsichtbare Zauberkraft wiederhole ich dieses Muster heute im Job. Ich übernehme Verantwortung, arbeite über meine Zuständigkeiten hinaus, halte alles zusammen. Und genau wie damals erhältst du nicht die ersehnte Anerkennung, fahre ich für sie fort. Stimmt, gibt sie mir recht. Man könnte auch sagen, ergänze ich, dass du irgendwie den Vorstand sehr geschickt in die Rolle deiner Eltern hineinmanipuliert hast. Immer unzufrieden, immer fordernd. Du hast recht, erstaunt schaut sie mich an. Und wie früher mein Bruder zieht heute der Vorstand meinen jüngeren Kollegen vor. Okay, was machen wir jetzt, fragt Paula. Lass uns kurz überlegen, wie du genau parentifiziert wurdest, antworte ich ihr. Weil danach entscheidet sich, wie wir damit arbeiten. Wir unterscheiden Aufträge und Projekte. Inwiefern, fragt Paula? Aufträge sind explizite Anweisungen der Eltern, erläutere ich ihr. Deine Eltern sagten ganz konkret, kauf ein, kümmere dich um deinen Bruder, bereite das Abendessen vor. Das waren Aufgaben, die du klar als Aufträge erhalten hast. Nicht altersgerecht, aber klar formuliert. Paula nickt. Ich frage mich, fahre ich fort, ob du auch nonverbale Aufträge erhalten hast. Also Aufträge, die deine Eltern durch ihr Verhalten, ihre Gestik oder Mimik deutlich gemacht haben. Paula überlegt einen Augenblick. Sie zögert. Was geht dir durch den Kopf, frage ich. Das kann eigentlich gar nicht sein, antwortet sie. Aber manchmal hat es sich angefühlt, als wäre es ihnen lieber, ich wäre gar nicht da. Doch, nicke ich bestätigend. Der Auftrag, besser, du wärst gar nicht da, ist leider häufiger, als man denkt. Ja, dann war das wohl so, bestätigt Paula. Und wie ist das mit den Projekten, fragt sie. Ich erläutere ihr, Projekte entstehen aus der Eigeninitiative des Kindes. Das Kind spürt die Not eines Elternteils und beginnt aus sich selbst heraus ein Projekt zu entwerfen. Ein, wie ich finde, eindrucksvolles Beispiel dafür findet sich in der Biografie von Happe Kerkeling. Darin beschreibt er, wie er als Neunjähriger mit seiner depressiven Mutter alleine zurückblieb. Der Vater hielt die Stimmung zu Hause nicht aus, ging auf Montage. Der große Bruder tat es ihm gleich. Die Großeltern lebten im selben Haus, konnten das Leid der Tochter aber nicht mehr mit ansehen und hielten sich fern. Und so blieb der Junge mit der depressiven Mutter allein zurück und versuchte auf seine Weise, ihr Leid zu lindern. Er fand Figuren, das Funke-Mariechen, Polizist, General, Kapitän, nur um seine Mutter zum Lachen zu bringen. Er hat so versucht, zumindest unbewusst, sie im Leben zu halten. Diese Zeit hat sicher dazu beigetragen, ihn zu dem großartigen Künstler zu machen, der er heute ist. Aber sie hat auch Spuren hinterlassen. Kerkeling spricht selber immer wieder von Phasen der Erschöpfung, des inneren Zusammenbruchs. Paula schaut mich nachdenklich an. Ich habe immer gedacht, ich muss pflegeleicht sein. Ich darf meinen Eltern nicht noch zusätzlich zur Last fallen, wo sie doch so viel Arbeit haben. So habe ich meine Sorgen in der Schule mit Freundinnen immer mit mir selber ausgemacht. War das dann so ein Projekt? Ja, wahrscheinlich schon, stimme ich ihr zu. Lass uns doch mal alle deine Aufträge und Projekte, die deine Parentifizierung ausdrücken, zusammentragen, schlage ich ihr vor. Ich schnappe mir einen Stift, stelle mich an die Flipchart. Bald steht da, ich muss mich um alles kümmern. Ich bin dafür verantwortlich, dass es allen gut geht. Wenn ich nicht funktioniere, kommt das Donnerwetter. Ich muss pflegeleicht sein. Besser, ich wäre nicht da. Das sind ja alles Glaubenssätze, sagt Paula erstaunt. Stimmt, bestätige ich. Und diese Glaubenssätze wirken bis heute, bis in dein Erwachsenenleben hinein und haben eben dazu geführt, dass du dich selbst verloren hast. Sie haben dich an den Rand des Burnouts gebracht. Zeit, das zu ändern, oder? Ja, Paula stimmt mir zu. Und obwohl kurz ein Lächeln auf ihrem Gesicht erschienen war, ist sie plötzlich wieder sehr betrübt. Und sie sagt, manchmal frage ich mich, warum hat meine Mutter das eigentlich zugelassen? Warum hat sie mir das alles zugemutet? Sie war doch Ärztin. Sie wollte doch anderen helfen. Was weißt du denn über die Kindheit deiner Mutter, frage ich Paula. Sie erzählt, Mutter war die älteste von 7 Kindern. Ihr Vater, mein Großvater, war ein Offizier im Zweiten Weltkrieg. Die Mutter lebte in einem kleinen kalten Haus, während der Vater kaum anwesend war. Meine Großmutter war mit der Versorgung der Familie völlig überfordert. Und so wurde die älteste Tochter, meine Mutter, früh zur Helferin, zur Stütze, zur kleinen Erwachsenen. Es gehörte zu ihren Aufgaben, im Winter morgens das Eis aus den Waschschüsseln zu schlagen, frisches Wasser zu holen, den ausgekühlten Ofen zu reinigen, das Ruß hinauszutragen, neues Holz aufzuschichten, Feuer zu machen. Sie sorgte für Ordnung, für Wärme, für Struktur. Für Kindheit war da kein Platz. Paula schaut mich an. Und später, als sie selbst Mutter wurde, wiederholte sie, wahrscheinlich ganz unbewusst, dieses Muster. Stimmt, nicke ich. Und zwar nicht aus Bosheit, nicht aus Absicht, sondern weil es das war, was sie kannte. Und vielleicht auch aus dem Gefühl, ich hatte keine Kindheit, jetzt bin ich mal dran, dass sich jemand um mich kümmert. Paula wird ganz demütig. Wow, dann begann das, was mich heute so quält, also vor 85 Jahren in Sibirien. Ich stimme ihr zu. Geschichte wiederholt sich. Still, wirksam, von Generation zu Generation. Wenn wir systemisch arbeiten, erkennen wir, Parentifizierung ist in aller Regel kein Einzelfall, kein persönliches Scheitern, kein individuelles Versagen. Vielmehr ist es oft das Echo eines viel älteren Musters. Und auch deshalb ist es eben so wertvoll hinzuschauen, um aufzuhören, um die alten Muster zu unterbrechen, um nicht etwas weiterzutragen, das eben eigentlich überhaupt nie uns gehört hat. Und so war der vielleicht bewegendste Moment in der Zusammenarbeit von Paula und mir, als sie dann sagte, und ich mache es zumindest in Teilen genauso weiter. Nicht, dass sie von ihren Söhnen verlangte, den Haushalt zu führen oder den kleinen Bruder ins Bett zu bringen, aber sie erwartete etwas anderes. Etwas, das sich mindestens genauso schwer anfühlen kann, nämlich Rücksicht, Zurückhaltung, Erwachsensein vor der Zeit. Immer wieder hatte sie, erschöpft von langen Arbeitstagen, zu ihren Söhnen gesagt, jetzt seid doch bitte leise, ich hatte einen anstrengenden Tag. Oder Mami braucht jetzt ihre Ruhe, ich kann mich jetzt nicht auch noch um eure Sorgen kümmern, ihr seid doch schon groß, regelt das doch bitte selbst. Und so wuchs in ihren Söhnen mit 9 und 11 Jahren das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse nicht wichtig waren, dass sie nicht stören dürfen, dass sie sich selbst organisieren sollen, sich selbst trösten, selbst klarkommen, weil Mama es gerade nicht schafft. Und eben nicht aus Lieblosigkeit, nicht weil Paula keine gute Mutter sein wollte, sondern weil sie ein altes Muster lebte. Eines, das sich eben vertraut anfühlte, weil ihre Mutter ihr das vorgelebt hatte. Und diese hatte es wiederum von ihrer Mutter. Und in diesem Moment sagte Paula, das muss hier enden. Ich will nicht, dass dieses Muster weiterläuft. Nicht noch eine Generation. Und schon gar nicht darf das Muster bei meinen zukünftigen Enkeln landen. Das war der Moment, in dem sie Verantwortung übernahm. Und zwar nicht mehr für alle anderen, sondern für sich selbst. Für ihr Handeln, ein Stück weit auch für ihr inneres Kind und für die Kinder, die sie heute liebt. Und das ist immer ein echter Meilenstein in der Arbeit, wenn man in der Lage ist, die Verantwortung zu sich selbst zurückzuholen. Und in der nächsten Folge des Wildcasts nehme ich dich dann mit in die Fortsetzung von Paulas Geschichte. Ich zeige dir, wie wir mit einem der kraftvollsten Formate aus dem NLP, dem systemischen Reimprint, gearbeitet haben, um genau dieses Muster, diese Parentifizierung tiefgreifend aufzulösen. Und wie Paula dann eben gelernt hat, sich im Job sinnvoll abzugrenzen, Aufgaben loszulassen, die gar nicht ihre waren, und auch im Familienalltag nicht mehr unbewusst Dinge an ihre Söhne weiterzugeben, die nicht altersgerecht sind. Also, das wird das Thema im nächsten Wildcast. Sei unbedingt wieder dabei. Und wenn du dich vorbereiten oder tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann lade ich dich jetzt zum Abschluss dieser Folge zu 3 Fragen ein, zur Reflexion, zur Selbstklärung und zur Selbstfürsorge. Dabei ist mir wichtig, es geht hier nicht um irgendwelche Schuldzuweisungen. Es geht mir nicht um Elternbashing, sondern es geht darum zu verstehen, was damals war, was dazu geführt hat, dass du dich vielleicht heute immer wieder selbst überforderst, damit dann auch du entscheiden kannst, wie es weitergeht. Also hier die 3 Reflexionsfragen für dich. Erstens, in welchen Bereichen deines Lebens warst du, vielleicht ohne es zu wissen, parentifiziert? Also, wo hast du in deiner Kindheit Aufgaben übernommen, die nicht deinem Alter entsprachen? Musstest du den Haushalt mitführen, dich um Geschwister kümmern, für Ordnung sorgen, übersetzen bei Behörden? Oder hattest du den Eindruck, dich immer zurücknehmen zu müssen, weil deine Eltern sowieso schon überlastet waren? Oder bist du unbewusst in die Rolle des Sündenbocks reingerutscht, weil du unbewusst gemerkt hast, dass einer deiner Eltern oder beide wütend mit ihrem Leben sind und du dich dann als Ventil dafür zur Verfügung gestellt hast? Also wo hast du Aufgaben übernommen, die nicht deinem Alter entsprachen oder die ein Kind grundsätzlich nicht übernehmen sollte? Wo wurdest du psychologisch parentifiziert? Also warst du die Vertraute für Mami, Ersatzpartnerin, für Mutti Und da geht es gar nicht um sexuelle Handlungen, also nicht falsch verstehen, sondern es geht um Gespräche. Bist du regelmäßig mit Papa Samstag auf den Fußballplatz, weil Mutti keine Lust hatte? Oder mit Mutti tanzen gegangen, weil Papa keine Lust hatte? Oder hast du Sätze gehört wie, du bist mein kleiner Prinz? Oder wär doch deine Mutter nur ein bisschen wie du. Mit dir kann ich reden, deine Mutter versteht mich ja nicht. Oder hattest du das Gefühl, dass es deine Aufgabe war, Mama oder Papa aufzuheitern? So wie bei Happe Kerkeling, also der Sonnenschein für alle zu sein. Oder warst du vielleicht das Schattengewächs, das stille Kind, das sich lieber zurückhält, weil die Eltern ohnehin schon genug zu tragen haben? Und dann als dritte Frage, wie wirken sich diese Erfahrungen heute auf dein Leben aus? Im Beruf, in Beziehungen, in deiner Selbstwahrnehmung? Übernimmst du Verantwortung für Dinge, die nicht deine sind? In deiner Familie, in der Partnerschaft? Hast du Schwierigkeiten, deine Grenzen zu wahren? Oder findest du dich eben oft in Rollen wieder, die sich vertraut anfühlen, aber irgendwie nicht gut? Also bist du immer wieder für alles verantwortlich und hast Angst, auf den Deckel zu kriegen, wenn dann was nicht funktioniert. Wenn du merkst, mach dir gerne über diese Fragen Gedanken. Sie geben dir Hinweise darauf, ob auch du parentifiziert wurdest. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, wie diese Dynamik sich mit dem systemischen Reimprint auflösen lässt. Und wenn du beim Hören das Gefühl hattest, da war etwas für mich dabei, ein Aha, ein inneres Nicken, ein Wiedererkennen, dann abonniere doch unbedingt den Wildcast, wenn du es natürlich nicht längst getan hast. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich riesig über 5 Sterne bei Spotify oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Das hilft nicht nur mir, sondern auch anderen, diesen Podcast zu finden. Und wenn du jemanden kennst, der sich immer wieder ausgebrannt fühlt, der mit Burnout-Themen, Sinnkrisen oder Überforderung kämpft, dann schick diese Folge sehr gerne weiter. Manchmal ist genau das der Impuls, den es braucht, um ins Nachdenken zu kommen und dann vielleicht auch ins Verändern. Und wenn dich das Thema Parentifizierung tiefer interessiert oder du gerne erfahren möchtest, wie das Format des systemischen Reimprints so funktioniert, dass du es auch anwenden kannst, dann lege ich dir mein NLP-Lehrbuch ans Herz, das große Handbuch für den systemischen NLP-Practitioner und Coach. Darin findest du eine ausführliche Beschreibung genau dieser Dynamiken und wie man sie mit NLP nicht nur erkennt, sondern auch transformieren kann. Und wenn du selbst lernen möchtest, wie du dich aus alten Mustern befreist, sei es für dich persönlich oder als Einstieg ins professionelle Coaching, dann schau dir unbedingt meine systemische NLP-Practitioner-Ausbildung an. Die Links verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Wir starten wieder im September mit dem NLP-Kompakt-Practitioner und im November mit dem NLP-Wochenend-Practitioner. Und ich verspreche dir, es wird tief, es wird transformierend. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn ich dir erzähle, wie Paula den Wendepunkt geschafft hat. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, deine Susanne.